Einige Fans des Fußballvereins Manchester United fassen die Kurzform Manu als Beleidigung auf. Dies liegt an der Nähe zum englischen Ausdruck Manure, der auf Deutsch so viel wie Dünger oder Mist bedeutet. Und damit begrüße ich euch zur 22. Folge von 100% unterklassig. Ich bin immer noch Darren Schmidt und irgendwo auf einem Düngerfeld ist immer noch Mike Werner.
Hallo auch von meiner Seite. Ja, ich wohne ja eher auf dem Dorf, ne? Also kann schon sein, dass hier irgendwo auf dem Feld auch mal Dünger liegt. Aber ich bin natürlich wie gewohnt am Schreibtisch zu Hause. Du bist mal wieder sonst wo in der Pampa. Du bist neben dem Düngerfeld im Urwald irgendwo.
Ich bin tatsächlich ich bin im Urwald, das stimmt. Es ist super schwül hier, wie der Fachausdruck, oder humid, wie der Fachausdruck wahrscheinlich bedeuten würde. Aber ja, es ist kaum auszuhalten. Man hat auch sehr viele Tiere hier schon gesehen, also von Spinnen auf Schlangen auf Krokodile nicht. Krokodile hatte ich einen Ort vorher gesehen. Die schwimmen da einfach rum. Also ich war im Vorort, oder davor, vor Palenque war ich im Ort Villa Hermosa. Und die schwimmen da einfach rum, also die haben da einfach so größere Seen und Flüsse. Und die sind da, also Krokodile sind da einfach wie Tauben hier bei uns. Also die werden einfach so akzeptiert, dass die da sind.
Das läuft auch,
So
stinknormal.
Oder?
Das passiert dann
funktioniert,
nichts.
Also.
Okay.
Ja. Also, die meinten, solange du dich nicht näherst, also solange du deren Lebensraum nicht betritt, ist das alles ganz entspannt. Letztens wurde ein Obdachloser von einem Krokodil gegessen, weil er halt diesen Lebensraum betreten hat. Ja, aber sonst ist das eigentlich relativ funktional, so wie ich gehört habe. Ich habe aber mal eine ganz andere Frage. Ich habe mich letztens gefragt, wie du, also du hast ja auch mal eine kurze Zeit lang Fußball gespielt, wie sahen deine deine Trikothaltung, deine Trikotpassform, deine Stutzenhöhe und so, wie sah das aus? Also was ist so...
Gute Frage. Also man muss ja sagen, da wo ich gespielt habe oder im Jugendbereich, da hast du ja das Trikot bekommen und das war's dann. Also da hast du ja nicht, du konntest ja nicht so wie ein Robben hier das Hautenge dir gönnen. Aber ja, das Standard-Passform würde ich sagen. Nicht reingesteckt. Also Trikot draußen, dann boah, Hose ja normal lang, würde ich sagen. Und Stutzen immer bis unten, nicht übers Knie, aber unters Knie. Also diese so Jack Grealish-Dinger, so gar nicht, oder Müller hat das ja auch, glaube ich, so ganz tief konnte ich nie, wollte ich nie. Ich habe immer bis zu den Knien hochgezogen, aber halt, also kurz vor den Knien war der Stutzen zu Ende und dann meistens halt mit so, kennst ja von Nike oder Adidas oder was auch immer, diese Tape-Dinger
diese
da,
Stutzenhalter.
ja, die mehr oder weniger funktioniert haben, manchmal gut, manchmal nicht, aber ja, so sah das aus. Bei dir?
Ist das auch deine, komme ich gleich zu, ist das deine bevorzugte Passform oder würdest du gerne, weiß nicht, enges Trikot, so dass man zwei Leute braucht, um es auszuziehen oder irgendwie?
Nee, das war schon okay. Wie so eine normale Passform, ne? Zählt es natürlich nicht gut, aber so normal.
Ja.
Wenn ein normales Trikot, wenn das gut sitzt, reicht das auch. Bin zufrieden.
Also, um mal zu mir zu kommen, aufgrund dessen, dass ich sehr, also im höheren Bereich dann viel Innenverteidigung und hinten gespielt habe, sind meine Stutzen von gewohnt, also einfach gewohnt über meinen Knien, weil ich auch viel auf Kunstrasen gespielt habe und das dann doch schon gut geholfen hat. Jetzt seit letztem Jahr habe ich mir auch angewohnt, meine Stutzen abzuschneiden, weil ich das einfach besser finde und man die dann noch einen Schnuff höher kriegt. Und wenn ich draußen gespielt habe, dann stecke ich mein Trikot tatsächlich vorne rein, aber nur vorne, jetzt nicht überall. Und im Tor Kurzarm immer und Thermo drunter, aber locker. Ja, das ist so meine Passform. Aber ich kann dieses ganz enge nicht ab und auch beim ganz reingesteckten, ich glaube, das musste man ja früher mal machen, aus Respektgründen, als man
Ich
noch ganz
glaube,
klein war, so G bis F-Jugend.
Da hatte man das
Da
auf
musste
jeden
man ja
Fall.
immer, naja, da ich weiß noch, da musste man das immer bis zum Spiel Anpfiff das Trikot in der Hose haben, aber dann, sobald das Spiel losging, konntest du es rausmachen, deswegen hat jeder immer einfach die erste Aktion war einfach immer erstmal das Trikot rausziehen.
Ja, komplett. Es auch,
Ja.
ich habe es beim Einlaufen meistens dann irgendwie rausgezogen, oder da hatte ich es drin und danach habe ich es
Ja, eben.
rausgezogen, weil es hat genervt, war zu warm. Und zum
Genau.
Thermo, also muss man funktional sein, finde ich, wenn es kalt ist, na klar. Also kurzärmelige Thermos finde ich übrigens sehr nice.
Ja.
Aber Thermo, es gibt ja auch die Leute, die Spieler, die haben das prinzipiell an. Als Beispiel von unserem Verein jetzt von Eintracht Kumbela, früher hat er immer Thermo angehabt.
Ja.
Aber ja, ansonsten, ja, haben wir noch eine Rückmeldung bekommen von einem Zuhörer, hat uns sehr gefreut und da ging es ein bisschen um den Sound, wie man das verbessern kann. Wir haben jetzt die ersten Einstellungen getätigt und also die ersten Schrauben sind gedreht und wir hoffen, dass es vielleicht schon spürbar ist und
Ja.
ja, vielleicht in Zukunft, denke ich mal, werden wir uns da hoffentlich auch weiter verbessern, dass die Qualität höher ist und vor allem auch konstanter. Da sind wir aber auf jeden Fall dran. Auf jeden Fall großes Dankeschön auch nochmal von uns beiden an den
Ja, man
Hörer.
kann uns nur, genau, wir, man kann, wir wollen uns einfach nur bedanken bei dir und weiß nicht, wir hatten überlegt, ob wir dir irgendwas zukommen lassen, aber ich denke mal, es wird sich noch Möglichkeit ergeben, dass wir uns da irgendwie revanchieren können. Genau, wie man so sagt, es ist alles in Arbeit. Also wir sind immer überall hinterher, uns da zu verbessern. Und ich würde aber sagen, wir haben lang genug rumgeschnackt, weil bei dir ist ja schon relativ spät. Also nur für kurz für die Zuhörer. Bei ihm ist es jetzt 23:30 Uhr, bei mir ist es schön 15:30 Uhr. Heißt, Mike möchte bestimmt auch irgendwann in die Haier gehen und deswegen würde ich sagen, kommen wir in den Freitag direkt rein, oder?
Ja, und zwar mit Moritz Heyer, der auch wieder dabei war. Das ist meine favorite Überleitung bis jetzt. Weil Tim Walter hat vor dem,
Ist
jetzt
das
fangen wir mit dem
schlecht?
HSV an, Tim Walter hat vor dem Stadtderby dreimal durchgetauscht. Heyer kommt rein, Meffert rückt rein und Jean-Luc Dompé ist auch wieder dabei. Und ja, Pauli, die Serie ist gerissen letzte Woche gegen Braunschweig. Oder vor 2 Wochen ist es ja jetzt schon gewesen. Und ja, für Pauli sicherlich die letzte Gelegenheit, nochmal oben ranzurutschen, also ernsthaft ranzurutschen an den HSV. Und so gehen sie auch ins Spiel. Afolayan hat eine gute Chance zu beginnen, wo Mülheim den Ball abfälscht, der Ball geht gegen das Außennetz. Auf der anderen Seite Kittel dann mit dem Abschluss, der knapp vorbeigeht. Also relativ ausgeglichenes Spiel. Und dann in der 36. Minute ja, gibt es den Durchbruch von St. Pauli. Afolayan spielt den Ball auf Daschner und der legt raus auf Saliakas. Und ja, der visiert die Torwartecke an. Euer Fernandes ist da dran, aber kann den Ball nicht halten. Ich finde, da sieht er nicht ganz so ideal aus.
Naja, so hat die Torwart-Ecke halt aufgelassen. Das heißt ja nicht um Torwart-Ecke. Man muss allgemein sagen, es war ein spielerisch sehr packendes Spiel. Also man hat gesehen, dass beide da jetzt mit offenen Visieren spielen. Auch immer mal hinten was offen gelassen. Also allgemein war da viel zu holen. Genau, dann sah die Akas mit dem aus Pauli-Sicht natürlich 1:0. Vorher war noch ein Tor von Afolayan abgepfiffen worden. Wegen einem ja, Armhieb gegen Muheim. Man muss sagen, Muheim echt Probleme auf seiner Seite gehabt, auch beim 1:0 komplett offen gelassen. Ja, und dann wendet sich aber so ein bisschen das Machtverhältnis. Kurz vor der Pause kommt dann Hamburg noch zum Ausgleich in Form von David, der einen absoluten Strahl aus, wenn ich knapp 20 Metern aufs Tor knallt, nicht zu halten für Vasil. Und kurz nach der Halbzeit geht es dann auch erstmal furios weiter. In der 48. Minute ist es Schonlau mit so einem ja, Trudelball durch den ganzen Pauli-Strafraum, wo hinten Jatta nur noch einschieben muss. Kann man wahrscheinlich besser wegverteidigen. Das war so ein
Ja,
unberechenbar Ding.
es ist
Und
schwer zu berechnen,
ja.
aber es ist auch so ein Ding, wenn der Ball da so an dir vorbeifliegt als Innenverteidiger, das musst du auch erstmal wegklären. Also wir kommen ja noch zum 4-2, wo dann der Verteidiger auch reinrutscht oder versucht zu klären und es geht nach hinten los. Also der war schon nicht einfach. Das Problem ist halt, dass Jatta viel zu frei ist da. Also wenn du da
Ja.
im 1 gegen 1 dich da dran bist, kannst du das da noch retten, denke ich mal. Und ja, danach, also es ist so ein bisschen Nackenschlag für St. Pauli, weil der HSV dann noch den Doppelschlag setzen kann. Und ja, Kittel spielt da reißfrei auf der Seite. Und der mit der flachen Flanke auf Glatzel, nee, war nicht flach,
Hoch.
war hoch. Glatzel per
Hohe
Kopf,
Flanke.
genau, auf. Und Vasil hält den ersten noch sehr stark. Und der Ball kommt aber in die Mitte, den kann er nicht mehr kontrolliert abwehren. Und ja, Moritz Heyer ist dann in der Mitte per Nachschuss erfolgreich. Und das war natürlich dann eher ein tiefer Schlag für St. Pauli. Jetzt 2 Tore hinten.
Eben.
Und sie mussten dann
Aber
kommen.
sie, genau. Und sie kommen auch, man muss sagen, HSV hat keine Anstalten gemacht, irgendwie hinten ein bisschen kompakter zu stehen, wie man dann beim 3-2 sieht,
Stimmt
weil
überhaupt nicht. Du
das sind
führst
zwei Pässe.
da
Ja, eben.
3-2, 3-1 und stehen so offen.
Ja, und dann ist es Saad, der komplett alleine auf Heuer Fernandes draufläuft und meiner Meinung nach hat er ein bisschen Glück. Ich glaube, er hat in den Boden reingetreten, da trudelt er so komisch rein. Natürlich nochmal Hoffnung für Pauli, die dann aber auch in Form vom eigenen Spieler schnell widerlegt wird,
Ja,
weil ich glaube, es wird wieder Reis.
ich würde noch
Ja.
zum 3-2 noch sagen, also um der schlechten Positionierung noch einen Namen zu geben, also Haier und David sind es, die beiden in der Kette, die da völlig aufgerückt und offen stehen und Paccarada überspielt ihn mit so einem Heber und dann, ja, hast du schon gesagt, Elias Saad hat das, also das sah maximal komisch aus, aber ist auch egal,
Ja.
der Ball war drin und ja, danach das 4-2, ja, Kittel mit der flachen Flanke, der hat da viel zu viel Platz. Also da war die Seite völlig blank und Medic will dann vor Königsdörfer retten. Aber ja, trifft den Ball halt so, dass er genau ins Eck geht. Kann man
Man
sagen,
muss sagen,
im Zweifel macht den Königsdörfer vielleicht, wenn er nicht klärt,
Ja,
aber
eben.
sieht trotzdem doof aus.
Ja, man muss sagen, Medic, auch die ärmste Sau auf Pauli-Seite, hat nachher noch ein kleines Gespräch mit dem Bayjungen, der von den HSV-Fans dann nachher noch auf Social Media extrem abgefeiert wurde. Du hattest ja bei uns im Derby gesagt, du würdest es genauso machen und deswegen kann ich mir, denke ich mal, deine Einstellung dazu denken.
Nein, nein, das ist ein Unterschied. Es gibt ja dieses, muss man aufklären, die Situation war, es gibt ja oft so, dass der Torwart, wenn er rauskommt nach der Halbzeit, nochmal kurz bevor es losgeht, sich nochmal einen Ball geben lässt, dreimal aufprellt und, weiß ich nicht, auf den Finger dreht, keine Ahnung, und den Ball dann wieder zurückwirft. Da hätte ich jetzt gesagt, einfach mal einen Ball nicht rausgeben, aber im Spiel, ja, da sollte man den dann schon rausgeben, sonst, ja.
Ja,
Ist schon unfair dann.
naja.
Generell witzig, es war ja viel los mit Spielerbrüchen und so dieses Wochenende, also kleiner Exkurs nochmal.
Ja.
Es wurde ja Zwickau gegen Essen abgebrochen, weil der Schiri Bier ins Gesicht geschüttet bekommen hat. Völlig zu Recht. Dann
Absolut
in
nachvollziehbar.
Groningen wurde auch das Spiel abgebrochen wegen einem Becherwurf, also Niederlande. Und dann habe ich heute gesehen,
Ja.
durch Zufall, das Spiel, ich glaube, FC Utrecht gegen Twente Enschede war es, wo die Utrecht-Fans, also Twente schießt ein Tor, aber die Utrecht-Fans werfen davor noch einen zweiten Ball ins Feld. Das Tor zählt halt nicht. Und dann gab es später noch eine Szene, wo es so gefährlich war. Und da werfen die einfach den nächsten Ball aufs Spielfeld. Was ist das denn?
Wie kommen die denn an den Ball?
Ich weiß es nicht. Jedenfalls war zweimal also einmal kann das ja passieren, so von der Tribüne, du wirfst ihn runter. Weil Junge fängt ihn nicht oder so, aber das zweite Mal, also das ist schon billig. Das Spiel ging übrigens 1-0 für Utrecht aus.
Also alles richtig gemacht.
Ja, na egal, kommen wir zurück zum Spiel HSV gegen St. Pauli.
Genau,
Weil.
denn die Führung vom HSV währt zwar lange, aber die Ekstase nur kurz, weil eine Minute später ist es dann Irvine, der sich gut durchsetzt nach einer Ecke. Und man muss aber auch sagen, wo ist der Verteidiger? Aber den macht Irvine natürlich auch einfach klasse und reicht trotzdem am Ende einfach nicht. Natürlich muss Pauli aufmachen, dadurch kommt es zu Entlastungsangriffen vom HSV und Pauli schafft es nicht noch, den Ausgleich zu machen. Und damit gewinnt HSV 4:3 im Hamburger Stadtderby.
Ja,
An sich.
ich muss sagen,
Ja.
waren relativ, also ich finde so ein 4-3 im Derby relativ untypisch. Also Derbys gehen, also in meinem Kopf immer eher so 1-0, 2-1 aus so enge Spiele, wo nicht so
Ja.
viel passiert, da war jetzt sehr viel drin. Ich muss sagen, dass der HSV das gewinnt, aber statistisch gesehen war das Spiel sehr ausgeglichen. Also wir haben
Ja.
eine XG-Verteilung von 1,04 zu 1,33. Auch Ballbesitz und Zweikämpfe. Die waren alle relativ ausgeglichen. Also es hätte auch unentschieden ausgehen können oder andersrum. HSV halt ein bisschen
Ja.
mehr Glück und in den richtigen Momenten da gewesen. Also nach der Halbzeit da zwei Buden zu
Eben.
machen, dann das 4-2 nachzulegen, war schon ganz wichtig. Nächste
Und
Woche kommen wir da noch zu. Der HSV muss nach Magdeburg und für St. Pauli, wo man jetzt sagen kann, die Saison ist ein bisschen gelaufen jetzt. Die spielen gegen Bielefeld zu Hause. Also noch eine interessante Partie auf jeden Fall. Aber ich denke
Ja.
mal, damit hat sich St. Pauli aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet, glaube ich.
Wahrscheinlich leider schon. Also man hätte ja auf 3 Punkte jetzt ran, oder auf 3 Punkte, ja, ne, auf 3 Punkte rankommen können, hätte man jetzt gewonnen. Jetzt sind's, oder hätte man,
Es sind neun
weiß
jetzt.
gar
Es
nicht.
sind neun jetzt.
Okay,
Also.
ja, da hätte man auf 3 rankommen können. Ja, es wird, denke ich mal, nicht mehr reichen. Aber trotzdem gute Saison gemacht. Ich denke mal, mit Fabian Hölzler wird man auch über die Saison hinaus weiterarbeiten, je nachdem natürlich, wie jetzt die nächsten Ergebnisse sind. Und dann kann es eigentlich nächste Saison nur besser werden. Jetzt kann man in die Kaderplanung reingehen. Also natürlich ein kleines Manko, aber ich denke mal, Pauli-Fans sind da jetzt nicht so bestürzt drüber.
Ja klar, also muss ja sagen, Paccarada verabschiedet sich ja, geht ja nach Köln. Ansonsten weiß ich nicht, ob da schon irgendwas bekannt ist. Aber ja, trotzdem, also nach der Hinrunde jetzt so eine Rückrunde zu spielen, Respekt auf jeden Fall und kann man drauf aufbauen. Und
Ja.
ja, damit würde ich sagen, gehen wir auch zum zweiten Freitagsspiel. Und das war der Konkurrent des Hamburger Sportvereins, der SV Darmstadt gegen den Karlsruher SC. Und ich würde sagen, Darmstadt gewinnt das Ding. Es ist auch irgendwo okay, aber ich finde, Darmstadt wirkt insgesamt nicht mehr so souverän wie in der Hinrunde, weil das Spiel könnte auch andersrum ausgehen, habe ich mir aufgeschrieben.
Ja, also man merkt so ein bisschen, das war jetzt auch gegen Heidenheim und ich weiß nicht, wer danach noch kam. Darmstadt schwimmt meistens die letzten 15 Minuten, also da kommen sie einfach überhaupt nicht mehr nach vorne und dann fressen sie halt oft späte Gegentore. Hätte diesmal auch passieren können, gegen Heidenheim ist es damals passiert, aber man muss irgendwie wieder mehr Konstante reinbringen, dass man einfach über 90 Minuten und nicht nur über 75 Minuten im Kopf da ist, weil man hat es ja gesehen, die kamen überhaupt nicht mehr nach vorne und am Ende hatte Darmstadt Glück, dass ein Schuhn und ein bisschen von der Abwehr auch noch zwischen dem KSC und dem Tor von den Darmstädtern stand.
Ja, auf jeden Fall. Also, um von vorne anzufangen, Darmstadt startet eigentlich ganz gut. Stojiljkovic erzielt ein Abseitstor, das zählt natürlich nicht, aber trotzdem sind sie da. Danach gab es eine Flanke auf Tietz, auch wieder von Stojiljkovic, der mir sehr gut gefällt. Also, es war ein guter, der kam ja im Winter, wenn ich richtig liege, oder?
Ja.
Ja, von Bern? Ich
Für
glaub von Bern, ne?
4 Millionen? Nee,
Ja.
von FC Sion.
Ja, das kann sein, da weiß ich gerade nicht.
Ja.
Außer Schweiz auf jeden Fall. Dann stellt der KSC den Spielverlauf aber ein bisschen auf den Kopf, weil Müller im Aufbau den Ball verliert. Und ja, Gondorf mit Schleusener den Doppelpass spielt und Gondorf ist es dann. Ne, wer hat das Tor? Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben.
Schleusner hat das Tor
Genau,
gemacht.
Schleusener schiebt dann aus ja, 3, 4 Metern ein. Keine Chance für Schuhn. Aber ja, auf einmal steht es 0-1 und Darmstadt kommt wütend aus dem Rückstand heraus, wollen sie ausgleichen natürlich. 26. Minute schafften sie das auch. Fand ich ein sehr schönes Tor. Also Marvin Melem steckt den Ball auf Tietz und der zeigt
Ja.
einfach, was er für eine Qualität hat im spielerischen Bereich. Also einfach den Ball nicht anzunehmen, sondern One-Touch, so ein bisschen aus der Drehung auf Manu da weiterleiten. Und der steht vor Gersbeck frei und macht dann den Ausgleich. Fand ich ein schönes Tor.
Ja, auf jeden Fall. Man merkt auch, dass Tietz ist ja jetzt eher auf diese Zehnerrolle gerückt und dass es einem, also dass es seinem Spiel und dem Darmstädter Spiel auf jeden Fall gut tut. Ich hatte jetzt nachgeguckt und das war, also wir kommen jetzt gleich zum Tor, was Tietz auch selber erzielt und das war tatsächlich das erste Tor seit 7 Spielen und ich finde das eigentlich schon krass, dass so, also ich meine, das sind, also Tietz hat jetzt starke Statistiken, aber man merkt auch, dass man nicht immer die besten Statistiken haben muss, auch wenn man offensiv spielt, um einfach einer Mannschaft viel zu helfen. Also da fällt mir, bestes Beispiel ist natürlich zum Beispiel Toni Kroos, der immer die Vorlage zu der Vorlage gibt. Der immer so ein bisschen, der, du weißt, du kannst den aus dem Spiel nicht rauslassen, aber er bringt dir auch nicht die Scorer, sondern er bringt andere dazu,
Genau,
Scorer zu machen.
er taucht nicht unbedingt in den Highlight-Videos auf,
Genau.
aber die Arbeit hier ist ja meistens auch, also Beispiel jetzt beim HSV, Meffert zum Beispiel, ganz wichtig, oder bei Darmstadt gibt es ja auch einige da in dem Mittelfeld, Melem zum Beispiel, der jetzt nicht immer, also ist auch vorne
Ja.
sehr gefährlich, aber jetzt auch nicht immer, Kempe zum Beispiel, gibt es ja genug, auch einen Philipp Tietz, der jetzt nicht unbedingt immer der ist, der einen Abschluss sucht, sondern immer einen Blick für den Nebenmann hat. Genau.
Ja, aber auch mir, also wir gucken uns ja immer die Zusammenfassung an und in letzter Zeit wirkte Tietz versucht auf ein Tor, hat es aber nie hinbekommen. In der 51. Minute war es dann endlich mal wieder soweit. Eine Ecke, die Pfeiffer, also wo sich Pfeiffer sehr stark gegen zwei Leute durchsetzt und dann aufs Tor köpft und Tietz spritzt dann nochmal dazwischen, so dass er dann auch wirklich unhaltbar ins Tor reingeht. Das auch, das 2:1 ist dann auch der Endstand und weiß nicht, vielleicht war es auch ein kleiner Brustlöser für Tietz, weil das einfach auch, weiß nicht, er war in so einer kleinen Krise, er hat es immer wieder versucht, hat es aber nicht hinbekommen und jetzt vielleicht nochmal mit Scorern aufzuwerten am Ende der Saison, könnte schon gefährlich werden nächste Saison in der ersten Liga.
Ja, ich denke auch, also wird ja dann, jetzt sieht ja, es sieht ja alles danach aus, dass Darmstadt aufsteigen wird, dann wird er sicherlich mit hochgehen.
Ja.
Ja, Darmstadt, also geht's jetzt, ich finde, da geht es jetzt auch nicht mehr darum, souverän zu wirken oder so. Sie müssen jetzt einfach die Spiele
Nö.
gewinnen, egal wie. Sie haben jetzt nächste Woche mit Kiel eine Aufgabe, die sicherlich lösbar ist, weil ja, Kiel im Moment, ja, die sind schon im Sommermodus, aber da kommen wir auch später zu. Und ja, Karlsruhe spielt gegen Düsseldorf. Das ist auch ein Spiel, wo es um nicht mehr viel geht, außer um, ja, einzelne Tabellenplatzierung, bisschen Fernsehgeld, das war's dann aber auch. Und ja,
Eben.
wenn du da nichts mehr hast, dann finde ich, könnten wir eigentlich zum Samstag.
Wir können zum Samstag.
Wo möchtest du denn anfangen?
Ich guck gerade, ich weiß tatsächlich gar nicht, weil alle Spiele, also es gibt ja immer so ein paar Spiele, die, weiß nicht, vielleicht nicht so viele Tore haben, aber die haben ja eigentlich immer relativ. Ich würde sagen, gehen wir nach Nürnberg mal.
Nach Nürnberg, ja.
Weil da, das war so ein Ergebnis, was, wenn man im Nachhinein drauf guckt, eigentlich irgendwie fast zu erwarten war, weil Nürnberg zu Hause richtig gut drauf ist, aber doch etwas überrascht hat, weil Nürnberg gewinnt nämlich gegen Fortuna Düsseldorf mit 2:0. In der 10. Minute ist es Brown, Eigengewächs aus der Nürnberger Jugend, der einen Schuss aus knapp 18 Metern zündet, wo Carsten Meyer, ja,
Ich sag mal
naja,
unglücklich. Ich
aussieht,
habe
sage
auch
ich mal. Ja,
geschrieben, das sieht
also.
unglücklich aus, vor allem wenn du die Kameraperspektive hinterm Tor nimmst.
Ja.
Also der hat relativ freie Sicht, finde ich. Und
Und er muss nur den Arm rausmachen.
wenn er sich lang macht, hat
Ja.
er den. Also ja, sagt sich so einfach. Ich bin kein
Ja.
Torwart, aber naja, schön sieht es jetzt nicht aus. Er sah
Da
jetzt nicht so
würde
gut aus.
Didi Hamann würde sagen, da fehlen ihm die Zentimeter. Wie bei der. Also vielleicht fehlen ihm da einfach die Zentimeter. Man muss auch sagen, es fehlte allgemein allen im Düsseldorfer Spiel alles. Düsseldorf viel zu schlampig, muss man eigentlich einfach sagen. Schwach. Brown super aktiv auf Nürnberger Seite. Allgemein Nürnberg wieder mit einem sehr guten Spiel. Und ja, irgendwie kommt da nicht viel von Düsseldorf, außer ein Kopfball von Kownacki fällt mir gerade ein.
Das war absolute
Nach einer Ecke.
Flugstunde. Also das war
Ja.
richtig starker Kopfball von, also Ecke Appelkamp und Kownacki, dann fliegt da wirklich rein, aber Winda hält den gut. Ich finde, es gab eine Szene, die dieses Spiel perfekt beschreibt. Und das war auch im Highlight-Video zu sehen, wo sich Schleimer außen gegen Karbovnik durchsetzt im, ja, ist ein 1 gegen 1 mit Körpereinsatz und er gewinnt halt dieses Duell und daraus, ja, resultiert jetzt keine Torchance, sondern ein Tor, aber es hat so ein bisschen gezeigt, Nürnberg wollte es irgendwie mehr, hatte ich das Gefühl. Also die hatten ja letzte Woche
Ja.
in Kiel einen miserablen Auftritt, haben auch 7-mal gewechselt und ja, die waren irgendwie, ich fand, die waren ein bisschen wacher, ein bisschen heißer insgesamt. Und ja, sie belohnen sich dann auch. Düsseldorf kommt zu keiner klaren Aktion mehr und dann ist es in der 93. Minute der Konter, der das Spiel entscheidet. Dua legt den Ball zurück auf Tempelmann. Und ja, der spielt lang auf Köpke. Und der legt wieder quer auf Kwadwo Dua. Also das war ein astreiner
Ja.
Konter. Besser kannst du nicht ausspielen. Und ich finde, der Sieg ist nicht unverdient.
Nö, absolut nicht. Ich habe mir aufgeschrieben, der geht in Ordnung und Fortuna verliert verdient. Man muss aber auch sagen, jetzt mal ab von diesem Spiel hast du die, ich denke mal schon, die Nachricht von Düsseldorf mitbekommen.
Ja, das mit dem
Fortuna für alle, mit dem
Pilotprojekt.
Ticketkonzept, mit dem neuen.
Genau, es geht
Genau.
darum, dass Fortuna sich Sponsoren gesucht hat, die für die nächste Saison für 3 Heimspiele die Ticketeinnahmen decken, sodass die Fans Gratis-Eintritt erhalten für die Pilotsaison jetzt erstmal für 3 Spiele und das soll dann auch ausgeweitet werden. Finde ich
Ja.
sehr löblich den Ansatz. Ich frage mich noch, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie es funktioniert dann alles, aber die Idee ist auf jeden Fall richtig gut. Also
Also
beschwert sich keiner.
ich habe es mir ein bisschen angeguckt. Das wird so funktionieren, dass es wie eine Auslosung funktioniert. Also du kannst bis zu 4 Karten kaufen. Also du kannst oder du kannst dich für 4 Karten einschreiben.
Ja.
Ungefähr da. Also du kannst ja auch Sitzplätze und so aussuchen und du wirst auch ungefähr da hingesetzt, wenn du ausgewählt wirst. Dann, also Dauerkarteninhaber sind davon nicht betroffen, die haben ihren eigenen Platz. Mitglieder haben eine höhere Chance, gewählt zu werden und halt langjährige Mitglieder haben eine höhere Chance, aufgerufen zu werden und Nichtmitglieder und Kurzzeitmitglieder haben halt genau die gleiche Chance. Und dann läuft es so, dass du halt deine Karten auswählst und dann wirst du entweder halt kontaktiert oder nicht und dann hast du eine Karte oder nicht. Ja, ich finde das ganz interessant. Finde ich aber auch, es gibt natürlich immer noch ein paar Mängel, denke ich, die vielleicht auch in Zukunft, wenn man sich das Projekt weiter anguckt, auch noch behoben werden, weil ich weiß nicht, natürlich ist es nicht immer zugesichert, dass du in jedem Spiel eine Karte kriegst, aber du kannst, sag ich mal, deine Chancen erhöhen, wenn du aufmerksamer bist, zum Beispiel, wenn du sehr früh dir eine Karte kaufst und das ist jetzt halt nicht mehr gegeben. Heißt, wenn ich mich um 1 Minute nach Ticketeröffnung einschreibe, habe ich genauso eine hohe Chance, wie wenn ich mich 1 Minute vor Ticketschluss einschreibe. So, das
Ja.
finde ich noch ein bisschen, das könnte verbessert werden, glaube ich noch, weil, ja.
Ja gut, das wird man dann, denke ich
Nein.
mal, auch sehen, wenn das erstmal anläuft. Dann da wird ja sicherlich noch nach und
Ja.
nach bekannt gegeben, was da die Details aussehen. Ja, auf jeden Fall ein gutes Ding. Ja,
Naja, auf jeden Fall.
wenn du da nichts mehr hast, würde ich weitergehen. Wir sind
Jo,
zeittechnisch,
wir können.
sind wir schon gut dabei, halbe
Lahm.
Stunde rum. Lahm, richtig. Wir gehen auf die Bielefelder Alben und da gab es das Spiel Arminia Bielefeld gegen Hannover und Hannover gewinnt mit 4:1 und ja, verabschiedet sich damit komplett aus dem Abstiegskampf.
4:1?
Ah, nee, 3:1 sehe ich gerade.
Ich dachte
Entschuldigung.
gerade, habe ich ein Tor vergessen?
Nee, ich habe als 1:4 aufgeschrieben und dann dahinter Abseits geschrieben. Toll, hätte ich
Ach so,
bis.
na gut.
Ja, es ist schon spät hier, es ist schon spät, aber wir wollten unbedingt noch aufnehmen. Es geht gut los für die Roten. Eine Ramos-Klärung gerät zu kurz und dann ist es Luis Schaub, der sich da gut durchsetzt gegen 3 Leute und den Ball querlegt auf Cedric
Ja.
Teuchert und der, ja, holt da mal einen Strahl aus seinem Huf und ja, jagt das Ding unter die Latte. Absolutes Traumtor. Richtig gut
Auf jeden Fall.
gemacht und ja. Man meint, das gibt dann Sicherheit. Für Hannover war das nicht der Fall. Sie kriegen nämlich fast im Gegenzug oder kurz danach das 1:1. Und zwar ist es Klünter, der freigespielt wird. Der Zieler schlägt, aber Phil Neumann kann auf der Linie klären und ja, Klos im Nachsetzen. Hat da ein bisschen Glück, dass Neumann da ein bisschen über den Ball tritt oder die Beine nicht sortiert bekommt. Aber er trifft auf jeden Fall zum
Ja.
1:1. Das ist sein 6. Saisontor.
Also ich meine jetzt, also Phil Neumann da jetzt irgendwas ankreiden zu wollen, finde ich schon ein bisschen krass, weil
Na,
ich meine,
nein,
er
nein,
redet auf der Linie.
nein, nein, kein
Aber
Vorwurf.
ich einfach schon wieder ein Problem, warum Klünter da so frei ist, kurz vorm Strafraum, oder war der im Strafraum schon? Aber es ist halt ein Problem, was Hannover einfach nicht wegverteidigt kriegt, immer, dass mindestens einer von der Gegnermannschaft komplett frei um den 16er steht. Ja, also das muss auf jeden Fall verbessert werden. In der 42. Minute ist dann Teuchert, der nach einem Elfer das 2:1 macht aus Hannover Sicht. Ich finde, der Elfer geht in Ordnung, weil die Hand schon sehr weit weg war. Ich konnte aus der Einstellung jetzt nicht erkennen, wie weit der handspielende Spieler vom ballspielende Spieler entfernt war.
Es
Ob
war
das wieder so eine kurze Distanz war.
relativ kurz die
Aber
Distanz, aber ich finde den Elfer, den kann man schon geben. Der war in
ja.
Ordnung. Also ja, 2:1 Führung in der Pause und Hannover kommt auch gut raus durch einen Konter, wo Luis Schaub in die Mitte zieht und ja, irgendwie hat keiner Lust, da mal ranzugehen. Und dann geht er weiter und dann geht er noch weiter und irgendwann sagt er sich, ja, jetzt schließe ich ab. und der Ball schlägt links unten ein. Ja, das ist halt viel zu luftig verteidigt von Bielefeld. Also so holst du in der zweiten Liga keinen Blumenpott.
Nee, auf gar keinen Fall. Und dann dachte sich Hannover, ja, wir machen es uns gerade ein bisschen zu einfach, dann müssen wir uns fürs nächste Spiel wieder ein bisschen schwerer machen. Und er hat gesagt, dann hat Löw gesagt, eingeweckt von Hannover, pass auf, ich mach das selber. Und gibt Bello, glaube ich, komplett einen Tritt ans Knie.
Jo.
Also kriegt dann verständlicherweise rot, weil da oben hat der Fuß einfach überhaupt nichts zu suchen. Ja, dennoch scheitert Bielefeld doch wieder ein bisschen an sich selber. Also sie haben Chancen, sie treffen wieder zweimal den Pfosten. Und Hannover bestraft sie halt mit brutaler Effizienz und dadurch verlieren sie.
Ja.
Mehr kann man einfach nicht sagen, weil, also es ist einfach wieder ein Effizienzproblem bei Bielefeld gerade.
Ja, absolut. Aber es ist halt auch im Moment ein bisschen Pech drin. Also wenn du halt in zwei Spielen sechsmal in Pfosten triffst, ja, gut. Ist natürlich ein bisschen doof gelaufen. Da gehen vielleicht zwei rein, wenn es besser läuft. Sieht ein bisschen anders aus, aber ist nicht passiert. Generell, weil, wo du es jetzt gerade ansprichst, also Löw ist Eigengewächs, die Jugendakademie und das NLZ von Hannover ist echt gut. Also Löw kommt ja aus dem NLZ.
Namolu?
Momolu, glaube ich. Nicolo Tresoldi, glaube ich, auch.
Stimmt.
Ich weiß nicht, ob Antonio Foti, ob der da auch aus. Da
Nee,
auch.
der ist von Frankfurt ausgeliehen.
Ach so, okay, aber trotzdem.
Bin ich der
Also
Meinung. Oder gekauft.
auf jeden Fall haben sie drei Eingewechsel dann im Kader. Finde ich, ist immer. Ja, ist eine gute Jugendarbeit, also weiter so. Und Bielefeld müssen wir noch gratulieren zur deutschen U17-Meisterschaft. Die haben ja
Stimmt.
die U17-Bundesliga gewonnen. Auch ein Verein, mit dem
Gegen
man nicht
Wolfsburg?
gegen Schalke oder Wolfsburg, ich weiß es nicht. Nee, die müssten gegen Wolfsburg gespielt haben, denke ich mal, weil Schalke ist ja, die spielen ja eher in der, das ist ja aufgeteilt nach Nord, West, Ost und Süd oder so, ich bin mir nicht sicher. Dann wahrscheinlich Schalke im Halbfinale und Wolfsburg im Finale, könnte ich mir vorstellen, bin ich mir nicht
Ja.
sicher. Aber ein Verein, mit dem, wo man jetzt nicht rechnet. Also ich hätte jetzt
Nö.
nicht gerechnet, dass Bielefeld da die Meisterschaft holt. Mal ganz ehrlich.
Nee, ich auch nicht. Bist du mit dem Spiel fertig? Weil dann können wir zum nächsten Spiel kommen, wo wahrscheinlich keiner von uns beiden gerechnet hat, dass es da auch irgendwas zu holen gibt.
Ja, können wir weitermachen.
Gut. Dann kommen wir zu Hansa Rostock gegen Greuther Fürth. Meiner Meinung nach eins der schwersten Spiele schon wieder. Also zum reinen Angucken. Es passiert in der ersten Halbzeit ja nicht viel, so zwei kleine Halbchancen irgendwie, also wirklich nicht aufregend. Und man hat jetzt gesehen, Alois Schwarz ist jetzt Trainer, ne? Bei
Ja,
Hansa.
ist seit
Ja.
5 Wochen, 4 Wochen oder so, glaube ich.
Genau, und man merkt jetzt auch ein bisschen die Handschrift, die da durchkommt, nämlich einfach Langholz und hoffen. Und das funktioniert in der 50. Minute ganz gut.
Handschrift ist gut ausgedrückt.
Ja, also ich hab auch aufgeschrieben, Hansa gewinnt mit Kreisliga-Taktik. Und ich finde, das ist eigentlich ganz gut beschrieben, weil es geht einfach lang nach vorne. Pröger macht den fest und
Ah, der.
Fröhling.
Da muss man sagen, der hat am Fuß, ey, der Ball klebt. Also
Ja, das
den so
stimmt.
runterzunehmen mit Gegnerdruck, Respekt. Also Kai Pröger ist fußballerisch echt mit Abstand
Ja.
der beste Spieler im Kader von Hansa Rostock, meiner Meinung nach. Ja, und dann
Ja, auf
legt
jeden
er ab
Fall.
auf
Ja.
Fröhling und der dachte sich, was Teuchert kann, das kann ich auch. Und jagt das Ding
Aber weiter weg.
aus 25 Metern mal sowas von in den Knick. Also es war
Ja.
absolutes Gerät, habe ich mir aufgeschrieben und ja, und das nächste Tor des Monats. Also, es war ein Spieltag. Also, in jedem Spiel gab es gefühlt ein Traumtor.
Ja, das haben wir gerade schon vorher gesagt. So viele Traumtore, wie es jetzt einfach gab. Also das Tor von David, dann zu zwei Toren, zu denen wir gleich noch kommen im späteren Verlauf, dann natürlich jetzt das noch. Das ist echt, ja, nicht schlecht. Also das Traumtor, nee, Tor des Monats, meine Güte. Das wird diesen Monat nicht so leicht. An sich passiert aber dennoch nicht viel. Fürth schafft es kaum nach vorne, außer durch einen Abschluss von Regota, den, oh, Alter,
Keuke.
steht ein Kolke, genau. Stimmt, Verhoeke ist vorne, meine Güte.
Zurück im Tor.
Es ist warm, es ist, ja, es ist warm, wirklich, denken fällt hier gerade richtig schwer. Ja, und Hansa nutzt so ein bisschen die Euphorie vom 1 zu 0 und macht dann in der 66. Minute das 2 zu 0. Kai Pröger kriegt nur Geleitschutz von der ganzen Defensive von Fürth und kann ihn dann noch über Linde drüber lupfen, wo dann Dressel hinten steht und den zum 2-0 macht. Man muss sagen, Fürth einfach offensiv nicht da gewesen und Hansa holt Punkte im Abstieg und die sind auch wichtig und das ist auch egal, wie sie die geholt haben, ob mit Kreisliga-Taktik oder mit Tiki-Taka-Fußball. Hauptsache, da stehen 3 Punkte auf dem Zähler.
Absolut, es ist, fragt keiner nach im Endeffekt. Also sie haben jetzt das erste Heimspiel seit 7 Monaten gewonnen, also das ist echt lange. Ja, generell, ja, für Hansa ist das natürlich überlebenswichtig. War jetzt nicht das Schönste, also ein bisschen Kai Pröger, bisschen, ja, gute Defensivarbeit und ein Sonntagsschuss, würde ich das, so würde ich das mal zusammenfassen. Da muss man jetzt sehen, wie weit das jetzt vielleicht Auftrieb gibt für die nächsten Spiele. Die kommen auch. Hansa spielt jetzt auf dem Betzenberg nächste Woche und Fürth spielt gegen Heidenheim. Generell Fürth, also hatten wir letzte Woche schon gesagt, dass die da eigentlich fein raus sind. Mit 36 Punkten, ist ja mal ein Sieg brauchen sie noch irgendwo. Und ja, wenn sie den haben, dann können sie Füße hochlegen.
Genau, den kriegen sie da irgendwo her. Allgemein, ich hätte jetzt auch fast gesagt, Lautern auch vielleicht auf dem Betze nicht so unbedingt schlagbar, aber allgemein fahren die auch gerade so ein bisschen nur noch ihre Kreise. Wenn du nichts mehr hast, würde ich aber auch schon zum Topspiel kommen.
Ja, also ich habe noch was und zwar Werbung in eigener Sache. Wenn es euch
Na,
gefällt
sehr schön.
und ihr meint, ist unterstützenswert, dann würden wir uns freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Und ja, wenn ihr Kritik habt oder Anmerkungen jeglicher Art, könnt ihr uns auf Instagram schreiben, 100% unterklassig, Prozent ausgeschrieben. Auf Twitter 100 unterklassig sind wir auch am Start und ja, empfehlt uns weiter, wenn ihr es gut findet. Und damit gehen wir rein ins Topspiel an die Hamburger Straße. Der
Ja.
BTSV gegen den Fußballclub aus Magdeburg. Und ich muss sagen, irgendwie, ich habe vorher gehört, oder hat man mir gesagt, Magdeburg hat 8 Ausfälle oder so. Ist eine Rumpftruppe. Ich gucke mir die Truppe
Elf.
an. Ich gucke mir die Truppe an.
Elf.
Das spielt, also jetzt mal bis auf Kondé, der vielleicht nicht dabei war, aber sonst war doch jeder auf dem Platz.
Ja, aber wenn du dir die Bank von denen angeguckt hast, da war nur Ito
Ja
und
gut,
sonst
die
fünf
Bank.
Verteidiger.
Aber die Startelf, die
Ja.
war eigentlich
Ja, die Startelf war.
relativ normal, was man jede Woche sieht. Und ich muss sagen,
Ja.
Magdeburg war vom Start irgendwie besser. Die waren allgemein wacher und ja, wir waren oder Eintracht war zu passiv irgendwie, irgendwie gehemmt. Ich weiß es nicht. Es gab
Das war so, ich hab geschrieben, die fallen wieder so in alte Muster rein. Jetzt haben sie 2 Spiele wieder gut gespielt, jetzt brauchen sie erstmal wieder 2 Spiele, um ein bisschen Wut im Bauch zu sammeln und dann schaffen sich wieder 2 Spiele guten Fußball zu spielen. Das ist immer so, ja, in jedem Zweikampf zu langsam. Man muss sagen, der Schiedsrichter, also ich möchte mich hier nicht rausreden oder so, Magdeburg verdient hier absolut gewinnt. Hä? Gewinnt hier absolut verdient? Meine Güte. Aber Schiedsrichterleistung war jetzt nicht unterirdisch, hat nichts Böses gepfiffen, aber viele kleine Zweikämpfe weggepfiffen, dann aber auf anderer Seite durchgehen lassen, also
ich habe
ja,
schon bessere Schiris gesehen,
da
sage ich mal
war
ganz ehrlich.
genau,
Aber gut, daran hat es
aber in
jetzt nicht
der
gelegen.
genau, es
Ich
ist ja, Magdeburg setzt ein kleines Ausrufezeichen mit einem Freistoß von Aris Spartik. Bah, nee,
Alter,
doch, oder?
jetzt
Nee,
wird's wild hier.
Alter, jetzt, Alter Schwede, meine Güte,
Barischartig.
guten Morgen,
Sag mal,
ey, es ist
die Hitze macht dir
wow,
wirklich zu
warte
schaffen.
kurz,
Alter. Was hast du gesagt?
ja,
Arisch Bartik. Das ist mal geil.
Aris Spartik.
Nee, Barischartig, der Freistoß und Jamie Lawrence verpasst den am zweiten Pfosten. Ich übernehme jetzt hier mal. Und dann ist es,
Ich mache jetzt meine Klima an. Das geht hier nicht mehr.
dann ist es der.
Ich sitze hier wirklich in einem dunklen Raum mit einem kleinen Licht und das sind locker mal 35 Grad. Also es ist wie eine Sauna.
Na gut.
Und ich öle schon die ganze Zeit runter.
Na gut, aber
Deswegen,
jedenfalls
es tut mir leid.
Magdeburg ja, münzt die Überlegenheit dann auch in Tore um und dann ist es Kai Brünker, der den Ball rauslegt auf Moritz Quarteng, der auf der rechten Magdeburger Seite völlig frei ist, also unsere linke Seite völlig entblößt in dem Fall. Also
Warum wohl?
geht auf Kurucay und auf Kiewski, das Tor. Das ist genau dieser Zwischenraum in dieser Fünferkette. Ja, Quateng macht das aber auch gut, tritt nochmal auf den Ball. Hoffmann kommt raus, kann da aber nichts mehr retten und ja, dann steht es 0-1 oder 1-0 für Magdeburg. Von
Da
uns.
muss ich aber sagen, also
Ja.
das macht, wie Kvartenga da auf den Beitritt, macht er überragend, aber den habe ich in der Konferenz kommen, nicht in der Konferenz, in der Übertragung habe ich den komplett kommen sehen. Weil er holt so, weiß nicht, ob man das im Spiel nicht mitkriegt oder so, aber er holt so komisch aus und schickt ihn dann trotzdem weg. Das ist so ein bisschen,
Aber das ist schwer zu
weiß nicht, zu
verteidigen einfach.
einfach. Ja, natürlich,
Du bist im
also im
vollen
Vollsprint
Lauf.
und so.
Das
Ja.
Problem ist vorher im Mittelfeld, wo der Zweikampf verloren wird und der Ball dann rausgeht, die Seite
Ja.
ist frei, da fällt das Tor und danach kannst du es nicht mehr retten. Von uns war es eine
Ja.
schlechte erste Halbzeit, da kam nicht viel. Zweite Halbzeit dann etwas besser, also ein bisschen aggressiver und mutiger. Es gab eine Szene, wo Krause einen schnellen Einwurf macht auf Multaub, der die letzten Wochen richtig gut spielt. Seine Flanke wird abgewehrt von Reimann und kommt zu Uca, der dann außer Drehung schießt, aber nicht so richtig Druck hinterm Ball
Ja.
bekommt und dann ist es Bockhorn, der auf der Linie klären kann. Und ja, danach wird das Spiel entschieden durch einen Fehlpass von Kurucay, der keinen guten Tag hatte. Artig spielt den Ball raus
Nee.
auf Ito und ja, der ja, zieht nach innen und aus 16 Metern ja, genau in den Knick. Also das Teil hat genau
Das
gepasst.
war, um jetzt einfach mal Bezug, ich hätte jetzt L1 Viereck gesagt, aber es gab ja eine Abstimmung, ob Kreis oder Viereck, und ich möchte jetzt nicht sagen, wie es ausgegangen ist, aber ich beharre trotzdem weiter darauf, dass es L1 und Viereck ist. Also,
L1 Kreis.
ja.
Nee, R1
Ach.
Kreis. R1 ist doch.
R1?
Ich habe keine PlayStation mehr.
Seit Monaten keinen Controller in der Hand
Ich,
gehabt.
das ist R1, glaube ich. Ich bin mir ziemlich sicher. Oder
Ja?
vielleicht hast du bei deiner komischen Steuerung auch
Ach
L1.
ja.
Das kann natürlich sein. Das weiß ich
Nee,
nicht.
angeschnittene Schüsse mache ich immer wie heißt das, mit diesem linker Pfeiltaste und Viereck.
Mit
Das mache
Touchpad.
ich. Mit Touchpad.
Nee.
Nee,
Ja gut, jedenfalls das 0 zu 2 und es ist auch nicht unverdient. Ja, die Eintracht macht nochmal ein bisschen was. Multau bringt in der 69. Minute eine Flanke aus dem Halbfeld auf Ujas Kopf. Generell die beiden besten Braunschweiger für mich. Und ja, der
Ja.
Kopfball schlägt genau ein, keine Chance für Reimann. Und ja, danach halt das Bild, Eintracht rennt an und Magdeburg kontert. Gnaka hatte eine Chance, wo er knapp vorbeischießt. Und Belbel trifft noch den Pfosten. Also insgesamt verdienter Sieg für Magdeburg. Ich war echt überrascht, als ich die Statistik gesehen habe, dass wir mehr XG hatten. Also je nach XG-Verteilung.
Das sehe ich jetzt auch nicht.
Ich habe das nicht gesehen. Ich fand, Magdeburg hatte die klareren Chancen, den klareren Plan, wie sie Fußball spielen wollen. Und es hatte mehr System einfach. Und damit geht's
Ja,
in Ordnung.
man muss dazu sagen, wir hatten ja jetzt immer mal Viererkette gespielt. Jetzt haben wir in dem Spiel allgemein wegen nicht Verletzungen, aber Donko war gelb gesperrt, auf Fünferkette wieder umgestellt. Aber das war, glaube ich, die defensivste Fünferkette, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Weil Niko Kiewski auf der linken Seite hat keinen Offensivdrang. Dann hat man natürlich eine sehr defensive stehende Dreierkette. Und dann kommt nur Multop über außen, und das ist einfach zu wenig und zu ausrechenbar.
Generell sehr,
Weil.
sehr asymmetrisch. Also die eine Seite ist sehr
Ja.
defensiv eher und die andere, Multaub, ist ja eher auf dem Flügel zu Hause.
Ja,
Sehr
genau.
offensiv. Ja gut, ist natürlich jetzt ein Rückschlag für uns, für Eintracht, aber gut. Nächste Woche oder
Immer guter Dinge bleiben.
morgen geht's zum SC Paderborn, beziehungsweise wenn ihr das hört, wahrscheinlich heute. Also ihr werdet es ja Freitag
Das stimmt,
hören.
ja.
Geht's zum SC Paderborn. Ich war noch nie da, ich freue mich.
Bist du fort?
Ich bin vor Ort, genau. Und ja, Magdeburg spielt zu Hause gegen den HSV. Und da könnten sie es schon klar machen, ist natürlich ein schwerer Gegner. Aber Magdeburg ist alles zuzutrauen.
Auf jeden Fall. Zu Hause gegen den HSV? Haben die nicht zu Hause schon
Nee, die haben
gespielt?
auswärts 3-2 gewonnen damals, wo sie auf Konter gespielt haben. Und dann
Ja,
hat's geklappt.
ich weiß, ich dachte, das wäre in Magdeburg gewesen.
Nee.
Gut, wenn du nichts mehr hast, würde ich fast zum Sonntag kommen.
Ja, und ich würde sagen, es gab ein Spiel,
Mit
was nicht
dem,
so interessant war,
ja.
das räumen wir mal schnell aus dem Weg. ohne Disrespect hier, aber da war einfach nicht viel zu holen. Jahn Regensburg gegen
Gut.
Kaiserslautern. Kaiserslautern, die Saison ist durch, sie war erfolgreich und jetzt merkt man auch so langsam, die Spannung fällt ein bisschen ab.
Ja.
Es gab einen Zulinski-Fernschuss, der knapp vorbeigeht, aber von Lautern war es das auch in der ersten Halbzeit. Regensburg hatte noch eine Chance durch Singh mit dem Fernschuss auch wieder, den Lute hält und dann ja, mit ein bisschen Glück fällt das Ding auf die Latte. Und
Er
ja.
steht ein bisschen weit draußen.
Ja, hätte ich auch
Also
gesagt.
er steht ja so 7 Meter vorm Tor oder so. Wenn der reingeht, Torwartfehler, ganz klar. Steht ja ein bisschen weiter hinten, kann er den wahrscheinlich sogar fangen. Weiß kein ganz gefährlicher Schuss, aber den, wie der Kommentator gesagt hat, den hat er rüber gebetet und
Das beschreibt es schon ganz gut. Ja, zweite Halbzeit passiert auch eigentlich nichts. Oder also zwei Szenen, die
nee,
man besprechen könnte.
wenig.
Einmal ist es die glattrote Karte für Benedikt Salah, der ja den Gegenspieler hinten in die Beine tritt. Ich fand die rote Karte, ich fand die irgendwie hart. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß nicht, ob man da direkt rot geben
Ja,
muss.
also
Der Kontakt war jetzt nicht
ich
so
kann,
hart.
ja, ich, also ich verstehe die rote, ich verstehe das Geben der rote Karte, der roten Karte, aber ich kann auch nachvollziehen, also ich bin auch der Meinung, dass die ein bisschen zu hart war, weil ich meine, an sich geht er mit offener Sohle hinten in die Wade rein. Hoppala, guten Morgen. Aber an sich war jetzt, also das hört sich so makaber an, aber der Kontakt war nicht hart genug, um rot zu geben.
Also wenn du es vergleichst
Ähm,
mit Lührs
ja.
vom Hannover-Spiel,
Ja.
dann ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ja. Vielleicht lag es auch an der Bildeinstellung, die gezeigt wurde. Vielleicht war der Kontakt auch schon gut auf der Wade drauf, aber so wie es jetzt aus unserem Bild aussah, war es doch ein bisschen zu hart und das wird jetzt natürlich auch nicht leichter für Regensburg. Jetzt noch im Abstiegskampf, jetzt einen wichtigen Punkt geholt gegen Lautern, aber jetzt im weiteren Spiel, im direkten Duell noch auf Umstellungen zu pochen. Denn für Regensburg, ich weiß nicht, ob du noch was hast, es gab noch einen Fernschuss von Nwosu, den Lute da wegkratzt, aber sonst war es das auch. Und für Regensburg geht es dann nach Sandhausen
Ja,
im direkten Kellerduell.
müsste in Sandhausen sein.
Ja.
Weil, also eine Mannschaft spielt zweimal zu Hause hintereinander, weil Regensburg hat jetzt zu Hause gespielt und Sandhausen auch. Ich guck mal kurz nach.
Ja, warte, ich bin
Es
dabei.
geht zum Hartwald. In den
Ja.
Hartwald. Also das Spiel findet in Sandhausen statt. Lautern hatten wir schon angesprochen, spielen jetzt gegen Hansa. Ich hoffe natürlich, dass Lautern sich da anstrengt, aus Eigeninteresse. Und ja, das war's auch von meiner Seite zu dem Spiel. Aber es gibt noch zwei weitere und da würde ich jetzt auch hingehen.
Ja.
Und
Genau, dann gehen wir doch einfach in den Hartwald, oder?
ja, bietet sich ja an. Und ich muss sagen, der
Eben.
SC Paderborn, ja, vergeigt einen Auswärtssieg aus eigener Dummheit. Finde ich. Also, sorry.
Ja.
Du kannst doch nicht, du führst 2-0, also erstmal das 0-1, ein Traumfreistoß von Muslia. Aus 25
Schöner
Metern.
Flatterball.
Ja, der fällt wie ein Stein ins Eck da hinten. Drewes sieht da jetzt nicht so toll aus, aber man muss auch mal
Ja,
den Schützen auch
also
mal loben. War ein gutes,
eben.
geiles Teil.
Und ich möchte Rebes auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil man hatte, eine Einstellung war perfekt. Hinter Muslia heißt, man hat diese Flatterbewegung vom Ball gesehen. Und ich als Torwart hätte den Schritt auch nach rechts gemacht. Einfach natürlich, weil der Spieler dann irgendwie über die Mauer heben möchte. Aber auch, weil der Ball da erst hingeflogen ist. Da macht er einen Schritt nach rechts, kommt nicht mehr ganz nach links. Sieht doof aus, aber einfach ein überragend getretener Freistoß von Muslia, muss man einfach sagen.
Und Muslia hatten wir die letzten Wochen schon gelobt, mehrfach. Und ich finde, er bestätigt es schon wieder, auch in dem Spiel. Also ich habe das Ding, den Pass zum 2-0 habe ich Stecklupfer genannt. Ich weiß nicht, ob es das beschreibt, aber
Ja.
ich finde, es beschreibt es gut, weil er lupft den Ball über die letzte Kette, steckt damit durch auf Maxi Rohr.
Rohr.
Und der, ja, der hebt den Ball über Drewes hinweg. Der Ball ist ungefähr 45 Meter hoch. Und fällt dann irgendwie hinten rein.
Nun,
Also relativ komisches Tor, aber gut
der ist
rausgespielt.
auch 2,5 Minuten auf dem Weg zum Tor. Also, der ist ja so langsam geflogen und aus der einen Perspektive sah es aus, als würde er einfach drüber gehen. Und Çalhanoğlu drückt Platte, glaube ich, noch weg, vergisst dann aber den Ball zu verteidigen. Also es sah ja verunglückt aus, aber Sandhausen bemüht sich um eine schnelle Antwort und nutzt einen Fehlpass
Humphreys.
im Aufbau von Humphreys.
Humphreys war's.
Gut. Und Zain steckt den direkt
Ja.
tief durch auf Adeyemi, der Glück hat, dass der Ball zwischen die Hosenträger geht. Und damit verkürzen sie nochmal und können kurz nach der Pause ausgleichen. Es ist wieder Elsain, der mit einem schnellen Steckpass auf Evina zum 2:2 vorlegt. Man muss sagen, man merkt so ein bisschen jetzt die Handschrift. Also es soll einfach nur schnell in die Tiefe gehen. Erstmal auf Fehler hoffen. Und man muss sagen, Paderborn hatte echt viele Fehler
Ich muss auch
drinne
sagen, du hast richtig
im
gemerkt,
Aufbau.
dass also unkonzentriert einfach. Der Auftritt von Paderborn war
Ja.
einfach unkonzentriert. Wen ich auch mal loben will, das war einfach ein guter Transfer. Franck Ewina, den zu holen von Hannover in der Winterpause. Er hat jetzt gegen Kiel das 1:1 gemacht. Und in einem anderen Spiel, was mir gerade nicht einfällt, hat er auch in der Nachspielzeit, glaube ich, das
Na, es war
Tor zum Ausgleich
genau das
gemacht.
Spiel darauf folgend.
Also er
Ja.
hat jetzt
Also
drei.
nicht von dem
Also
Spiel.
rein durch seine Tore schon 3 Punkte für Sandhausen gerettet. Weil, ja, wer weiß, wofür die noch gut sind. Und es gab auch noch
Gegen Lautern.
gegen
Gegen
Kaiserslautern,
Lautern hat
stimmt.
er auch nochmal.
Es gab noch eine Szene, wo ja wieder ein Fehler im Aufbau war von Paderborn und Kinsombi den Ball nochmal auf Evina durchsteckt und der dann aus Spitzenwinkel
Ja.
abzieht und da war Hut dann auch zur Stelle. Ja, ansonsten noch erwähnenswert war der Freistoß von Muslia, der zweite, der auch an den Pfosten geht. Also, oh, da habe ich morgen wieder Herzkasper, wenn wir wieder 28 Standards zulassen um den Strafraum rum und jedes Mal Muslia da anläuft. Da freue ich mich gar nicht drauf, weil das sind immer gefährliche Dinger. Und
Ja, aber ich meine, der Sandhausen spielt ja, hat ja eine ähnliche Spielphilosophie wie Braunschweig, nämlich einfach auf Fehler hoffen, schnell ausnutzen und dann auch auf Konter. Und ich meine, so wie die Innenverteidigung gerade wirkt und das allgemeine Aufbauspiel von Pauli, lässt sich da
Pauli?
doch ein bisschen hoffen. Alter Gott. Von
Ich
Paderborn.
hätte gerne ein Aufbauspiel wie Pauli. Also da bin ich ehrlich.
Ja, natürlich.
Um
Ja, das wäre
nochmal
schön. Nee, wie Paderborn.
die
So.
statistische Überlegenheit von Paderborn zu untermauern. Wir haben 0,68 zu 1,69 XG pro Paderborn und 68% Ballbesitz. Passquoten dementsprechend auch besser. Und ja, ich sag's mal so, wenn Paderborn. Also vor 5 Wochen würde ich sagen, Paderborn gewinnt das Spiel. Da war, glaube ich, der Fokus noch höher
Ja.
und da war man noch mehr oben mit dabei. Jetzt ist es halt ein bisschen, ja, das Problem, was man hat am Ende, wenn du halt Mannschaften drin hast, die sind Wundertüten, wo es nicht mehr um viel geht. Also, wir kommen gleich noch zur nächsten Mannschaft, Holstein Kiel, die seit 3 Monaten ge gerettet sind. Da kannst du halt jede
Kann man das auch
Woche,
zeigen?
ja, du kannst ja halt nichts mehr erwarten von denen. Aber auf einmal holen sie dann auch ein Spiel. Es gibt auch am letzten Spieltag immer dieses eine Spiel, was so 7:1 ausgeht oder so. Das ist dann auch so ein Kandidat,
Ja.
dass Kiel dann entweder 7 kriegt oder 7 macht.
Ja,
Und
und dann, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich auch vielleicht direkt zu dem Spiel gehen. Gut, weil Kiel kassiert nicht 7, sondern nur 3. Direkt mit Anpfiff eigentlich weg, gibt es eine Ecke für Heidenheim, die Mainka auf dem kurzen Pfosten richtig schön aufs lange Eck zieht. Also schöne Eckentaktik.
Weißt du, was das ist? Weißt du, was das ist? Das ist, wenn du FIFA lange spielst und irgendwann gemerkt hast, was funktioniert und es immer wieder machst.
Ja.
Also, das ist
Ja,
Copy-Paste.
stimmt.
Dieses Tor ist Copy-Paste. Wenn du es vergleichst, guckt euch die Zusammenfassung gegen Fürth an, aus dem Fürth-Spiel gegen Heidenheim und das gegen Nürnberg. Das ist das exakt gleiche Tor. Mainka
Und
läuft am Torwart los und aufs kurze Fünfer-Eck und da kommt der Ball hin und der Ball geht hinten ins lange Eck. Das ist
ja, das
mindestens
ist, man
zweimal so
merkt,
schon passiert. Also.
es ist einstudiert und man muss auch sagen, Beste kann auch einfach Standards bringen. Da meinte der Kommentator, und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Umschreibung, weil es gibt ja immer so, man muss ja irgendwie was machen, damit der eine Spieler irgendwie der Beste in irgendeinem Bereich ist. Und der Kommentator meinte einfach, das ist der beste Bart der Liga. Also rein vom Scorer-technischen her. So, und das ist dann schon wieder so nischig, dass das nicht auf so viele Leute zutrifft. Und natürlich bist du dann irgendwie mal, weißt du, so, weiß ich nicht, der beste Linkshackenspieler der Liga oder so. Also
Ja,
ganz
es gibt
verrückt
diese,
manchmal.
in Amerika vor allem, so bei so NBA zum Beispiel, so gibt es ja diese ganz wilden Statistiken, so, ja, sie haben jetzt das erste
Naja.
Mal, oder was weiß ich, was es da gibt, ja, seit Freitag im April sind seit 20 Spielen ungeschlagen. Statistik geht zwar bis 1962, aber
Naja.
egal. Also, naja.
Naja, oder es gibt auch, ich weiß nicht, wie die Website heißt, aber da gab es auch ganz verrückte Statistiken, irgendwie Einwürfe mit der starken Hand und irgendwie Einwürfe pro Spieldritte und sowas. Da denke ich mir, wer benutzt denn sowas? Also, was würdest du denn jetzt bringen, wenn ich dir sage, ja, Heidenheim hat 22% Einwürfe
Das
im
erinnert,
dritten Viertel der zweiten Hälfte.
ich muss sagen, da fühle ich mich ein bisschen ertappt an, also das erinnert mich ein bisschen an unsere ersten Folgen, wo wir uns drei Spiele rausgepickt
Ja.
haben und dann aber alles auseinandergenommen haben und die linke Seite ist überladen und die Heatmap hier und
Das stimmt
die
natürlich.
meisten Flanken im letzten Drittel und was weiß ich, was wir da rausgekramt haben. Wenn ihr das
Das
wieder
war
haben
wirklich
wollt,
schlimm.
dann müsst ihr euch nur melden, dann machen wir das auch wieder, aber nee, wir bleiben jetzt erstmal bei dem Ansatz, dass wir jedes
Nee,
Spiel kurz
bitte nicht.
besprechen. Ist auch deutlich arbeitsintensiver, da sich immer Sachen rauszusuchen.
Genau, dann geht lieber zum Trainerlehrgang. Das hilft euch wahrscheinlich mehr.
Okay,
Gut.
weiter geht's dann. Ja, erste Halbzeit passiert auch nicht mehr viel. Also Kleindienst hatte noch einen Abschluss, der drüber geht. Und ja, in der zweiten Halbzeit, ja, geht's dann weiter. Einbahnstraßenfußball kann man es nennen. Beim 2-0 ist es eine Ballverlagerung auf Manuel Busch. Der, also das ist auch ein Copy-Paste-Tor. Die Heidenheim-Tore sehen alle gleich aus.
Hinten auf dem zweiten Pfosten.
Der hat 7 Hektar Platz
Dem
auf
Kleinen ist
Außen
das.
und die
Ja.
Flanke kommt natürlich auf den zweiten Pfosten und Patrick Erras, heißt Patrick, ne? Kurz nach, nicht, dass ich jetzt hier falsch ausspreche, aber oder falsch benenne, aber ich bin mir ziemlich sicher.
Wir bleiben jetzt erstmal bei Patrick Erras. Ich guck mal nebenbei nach. Mach mal weiter.
Ich weiß nicht, was er macht. Dein einziger Job ist, den Topscorer oder den besten Torschützen der zweiten Liga zu decken und du bist 3 Meter weg. Ich verstehe das nicht. Ist jede Woche
Es
so.
ist Patrick.
Patrick Erras, ne?
Ja, ich meine,
Ja, ist richtig. Ist richtig.
man hat jemanden mit offensichtlich Erstliganiveau und stellt den neben den Zweitligisten. Und ich finde es auch, also ich finde, es gäbe jetzt gerade nichts Schlimmeres, als wenn ein Trainer zu dir kommt und sagt, pass auf, du musst nur Tim Kleindienst 90 Minuten verteidigen. Da würde ich
Ja.
erstmal meinen Trainer fragen, warum nur? Und es ist immer noch Tim Kleindienst und ich, selbst wenn ich 3 Meter größer bin als er, springt er trotzdem, warum auch immer, höher.
Aber ich verstehe es nicht.
Also
Also,
Tim Kleindienst, ja.
wenn die Verteidiger wenigstens dran wären, aber sie sind nicht mal dran. Also, wenn du dann das
Ja.
Kopfballduell verlierst gegen der Typ ist 1,97 oder also der ist ja kopfballstark, kann ja passieren, aber die Verteidiger sind ja nicht mal im Zweikampf.
Ja, vielleicht hat er einfach sehr gute Laufwege. Zieht auf den Fünfer und dann im letzten Moment nach hinten. Muss der Verteidiger natürlich erstmal mitgehen.
Ja, ist natürlich. Ja, ich find's einfach witzig, weil irgendwie denke ich mir jedes Mal, ja, das Tor hast du so schon mal gesehen.
Ja, das ist wirklich. Das ist so, also an sich guckt man sich jedes Heidenheim-Spiel nochmal an. Einfach nur nochmal Wiederholung und da steht ein anderer Gegner. Es gibt immer ein Standardtor, also aus dem Spiel. Dann gibt es re relativ oft einen Elfer, habe ich das Gefühl, den Beste immer reinmacht. Und Tim Kleindienst macht entweder einen Schuss im ersten Kontakt aus 20 Metern oder ein Kopfballtor.
Genau.
Und damit hast du Heidenheim auch eigentlich ganz leicht zusammengefasst, denn in der 75. Minute gibt es nämlich einen Elfer und den macht Beste und den macht er zum 3-0. Und damit ist das Ding gelaufen. Heidenheim gewinnt 3-0. Kiel geht verdient unter und war einfach nicht so gallig.
Ja,
Aber ist wahrscheinlich
hab
auch,
ich die perfekte
ja.
Statistik zu. Heidenheim,
Okay.
das ist eine relativ banale Statistik, gelaufene Kilometer. Heidenheim 119. Heidenheim hat ja auch immer einen sehr hohen Wert und Kiel 114. Also 114 ist ja jetzt so ein Durchschnittswert, sage ich mal. Und Heidenheim mit 119 ist schon sehr viel. Ist natürlich, hängt natürlich auch mit der Spielweise zusammen. Allerdings
Ja.
5 Kilometer mehr, das heißt ein halber Spieler, den du mehr auf dem Platz hast, wenn man es so will. Ja, zeigt ganz gut, wer da ja auch die letzten Prozente noch
Ja.
rausgekitzelt hat und wer nicht. Und für
Eben, ich
Heidenheim war
meine,
das.
das war so ein, genau, das war ein Spiel, was eigentlich ganz gut aufgezeigt hat, für wen es noch um etwas geht und wer gerade wahrscheinlich noch in Kaderplanung und Abschlussfahrt gerade drinne hängt. Also, ja, kann man jetzt keinen großen Vorwurf machen, dass er sich da so abfertigen lassen, ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel, weil ich finde, dass Kiel eine sehr gute Truppe hat, um auch gegen so ein Team bestehen zu können, aber Heidenheim wollte es einfach mehr und verdient dann, gewinnt dann auch verdient.
Ja, und
Ja.
damit sind wir mit dem Spieltag durch. Ich finde, es war ein ja doch schon sehr ereignisreicher Spieltag. Und ja, wenn du nichts hast, würde ich sagen, wir gehen gleich mal weiter und tippen den nächsten Spieltag. Also den, der jetzt kommt, morgen und die nächsten Tage.
Ich habe nichts außer Schweiß unterm Arm, also machen.
Okay. Spielvereinigung Fürth gegen Heidenheim.
Verlieren 3 zu 1. 1 zu 3.
Ja,
So,
eins,
also.
ja, Heidenheim gewinnt 2:1. Dann
Okay.
der SC Paderborn gegen Eintracht Braunschweig.
Ohne Fanbrille gewinnt Paderborn 2 zu 1. Mit Fanbrille gewinnt Braunschweig 1 zu 2.
Unterschreibe ich. St. Pauli
Gut.
gegen Bielefeld.
2-2.
Da gehe ich auch mit. Ich sage Bielefeld, Pauli gewinnt 3:1. Dann haben wir Magdeburg gegen den HSV.
Dann bist du doch nicht mitgegangen.
Ja, ich gehe mit dem Sieg mit der Tendenz. Ich will aber was ändern.
Ne, habe ich ja nicht. Ich habe 2-2 gesagt.
Dann habe ich dich gerade falsch
Spiel
verstanden.
unentschieden.
Ach so, nee, Pauli gewinnt. Du hast keine Ahnung.
Nee. Schöner Seitenhieb nochmal. Sehr schön. Weiter.
Magdeburg gegen den HSV.
Magdeburg gewinnt da. Magdeburg. Alter, jetzt kommt noch Hannover dazu. Jetzt geht's los. Mach du erstmal. Muss kurz sammeln.
1:1.
1 zu 3 verliert
Okay.
Magdeburg. So.
Okay, fair. Der FCK gegen Hansa Rostock.
1 zu 0 für Lautern.
Ich sag 2:0. Dann haben wir Hannover gegen Nürnberg im Topspiel.
1 zu 1, ganz unspektakulär.
Wir sind sehr ähnlich immer bei den Tipps. Ich habe eigentlich 2:2 getippt bei Kicktipp, glaube ich, aber ich sag jetzt einfach mal 2:1 für Hannover, um mal was anderes reinzubringen.
Okay.
Dann nächstes
Gut, dann,
Spiel, Sonntag
ja.
ist Kiel gegen Darmstadt.
Oh, Kiefer lehnt das 0 zu 2.
Ja, das wird da, also ich sag 1:3. Ja, Darmstadt wird das aber auf jeden Fall gewinnen, glaube ich. Wahrscheinlich gewinnen sie es
Dann
jetzt nicht.
Abstiegs. Ja, wahrscheinlich schon. Abstiegskracher.
Ja, ich habe eigentlich war das prädestiniert für 0:0, aber ich sag, bei Regensburg ist gar nicht schlecht die letzten Wochen. Ich denke, Regensburg gewinnt da 1:0.
Das Ding ist, die sind beide zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Also die holen irgendwie ihre Punkte, aber es reicht auch immer irgendwie nicht. Deswegen 0-0 wäre irgendwie das Ergebnis, was für diese beiden Mannschaften sprechen würde. Aber ich glaube 1-0 für Sandhausen.
Oh, okay. Ja, dann ja, bleibt uns nur noch Fortuna Düsseldorf gegen den Karlsruher SC. Ist auch wieder so ein Spiel schwierig zu tippen. Düsseldorf heimstark. Ich denke mal, ein 3:2 könnte ich mir vorstellen.
Okay, ich hätte dran, na, ich überlege gerade, nee, ich ändere meinen Tipp nicht, ich bleibe beim 2 zu 1, bei 2 zu 1 ist das Benny Fuchs Ergebnis, aber im Darien-Sinne, deswegen 2 zu 1 ist das Ergebnis, auf das man immer pocht.
Du hast heute Formulierung drin, das ist herrlich, ist
Ey,
einfach herrlich.
es ist schwierig, wirklich.
Ja, damit sind wir auch am Ende angelangt, denke ich mal.
Ja,
Wenn ihr, also
zum Glück.
ihr werdet das ja Freitag hören, also schon mal euren Verein fürs Wochenende viel Glück, außer ihr seid Paderborn-Fans, dann schönes Spiel, aber keine Punkte hoffentlich. Nein, auch natürlich. Nee, ich hoffe natürlich auf einen
Das.
Auswärtssieg, auf einen Auswärtssieg für meine Eintracht, aber mit Humor nehmen.
Ich glaube, das hatten wir auch noch nie, dass wir den Zuhörern einfach viel Glück gewünscht haben. Ja, viel Glück. Falls ihr noch eine Arbeit schreibt, wünschen wir natürlich auch euch ein gutes Ergebnis. Abi-Phase ist auch gerade. Wir hoffen, dass ihr es besteht. Sonst können wir einfach nur darauf hoffen, dass das Bier billig ist und schmeckt. Und damit werfe ich uns wahrscheinlich einfach jetzt mal raus, weil es geht wirklich nicht mehr.
Okay, Abfahrt.
Ciao.
Ciao.